Die Mieten explodieren in allen größeren Städten in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg. Und dass heute Konzerne wie die Vonovia und Deutsche Wohnen so stark sind, dahinter ist ein politischer Wille. Das ist keine zufällige Entwicklung und die sind verantwortlich für diese stark steigenden Mieten. Und deswegen müssen wir über die Finanzialisierung des deutschen Wohnungsmarktes reden, wenn wir was an der Situation der Mieten verändern wollen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um die große Mietenexplosion, die Wohnungsnot und die Verdrängung. Was sind die Gründe für die dramatische Lage und was lässt sich gegen den Mietenwahnsinn in deutschen Städten tun? Darüber spreche ich mit Philipp Metzger. Philipp ist Soziologe und forscht seit vielen Jahren kritisch zum Wohnungsmarkt in Deutschland. Wir legen auch sofort los, denn es war ein ziemlich langes, weil spannendes Gespräch. Mein Name ist Lukas Ondrejka. Viel Spaß mit Dissens. Philipp, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
Ja, schön hier zu sein.
Immobilienspekulation, Mieten, die durch die Decke gehen und mancherorts, in Berlin zum Beispiel, auch Enteignungswünsche. Es ist gerade mächtig Dampf auf dem Kessel in der Wohnungsfrage. Philipp, du beschäftigst dich schon sehr lange kritisch mit dem Thema. Was sind denn in deinen Augen die Gründe für diese Entwicklung, dass wir da heute stehen in so einer aufgeladenen Situation?
Ja, dass wir heute jetzt da bei der Situation stehen, ist, glaube ich, Teil einer längeren Entwicklung. Also das fing an damit, dass sich in den 70ern der Staat aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen hat. Das geht weiter in den 90ern mit einer großen Privatisierungswelle des sozialen Wohnungsbau plus Verramschung der Ostimmobilien zu Schleuderpreisen an internationale Finanzinvestoren, die diese Immobilien halt nicht nach sozialen Kriterien bewirtschaften, sondern nach Profitmaximierung und die Gebäude auch teilweise verfallen lassen. Und die Ergebnisse sieht man ja auch zum Beispiel in Berlin. Einerseits ein Wohnungsmangel, dann noch sind in den letzten 10 Jahren die Mieten um 100% gestiegen, die Löhne allerdings nicht. Und das treibt die Leute auf die Straße und führt auch dazu, dass eine Forderung wie Enteignung sich plötzlich in einer Geschwindigkeit verbreitet und in Milieus verbreitet, wo man das vor ein paar Jahren noch gar nicht vermutet hätte, dass diese Leute auf die Straße gehen und die Enteignung fordern. Und es hat ja tatsächlich in Berlin jetzt auch relativ gute Chancen, dieses Volksbegehren zu gewinnen und wirklich zum ersten Mal in Deutschland per Volksentscheid eine Enteignung zu fordern.
Ja, über genau diese Initiative wollen wir nachher auch noch sprechen. Zuvor wollte ich noch ein bisschen allgemeiner mit dir auf das Thema schauen. Du hast nämlich einen Buch zum Thema geschrieben über die große Mietpreisexplosion, über renditegetriebene Immobilienkonzerne, den Aufstieg dieser und auch den MieterInnenprotest, den wir gegen all das jetzt erleben. Es heißt, die Finanzialisierung der deutschen Ökonomie am Beispiel des Wohnungsmarktes. Finanzialisierung, das ist natürlich ein sehr kompliziertes Wort für eine Realität, die wir gerade irgendwie erleben in Form von steigenden Mieten, Verdrängung und Wohnungsknappheit. Was bedeutet das denn, Finanzialisierung? Erklär das doch mal möglichst anschaulich. Was ist da vor sich gegangen?
Ja, es geht da vor allen Dingen um nach der Art und Weise, wie eigentlich gewirtschaftet wird. Die Profitlogiken unterordnen sich sozusagen Finanzkriterien, auch dass zum Beispiel auf dem Immobilienmarkt immer mehr institutionelle Investoren da sind, also Finanzinvestoren, die natürlich Finanzstrategien auch haben, die sie auf den Immobilienmarkt übertragen und haben damit natürlich ganz andere Wirtschaftsweisen als jetzt zum Beispiel eine Genossenschaft oder eine öffentliche kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Da hat ein Hedgefonds natürlich ganz andere Gewinnstrategien. Wie zum Beispiel Shareholder Value oder dass man Firmen zerschlägt, Outsourcing betreibt und so weiter. Alles nur, um so einer kürzeren Finanzlogik zu entsprechen. Und das ist vor allen Dingen jetzt für Mietende und Beschäftigte sehr von Nachteil, so eine kurzfristige Strategie. Also sozusagen, das heißt sozusagen, dass sich wirtschaftliche Interessen mehr und mehr nach einer Finanzmarktlogik orientieren. Das Musterbeispiel der Finanzialisierung, das ist ja die USA, das ist, man hat den Sozialstaat sukzessiv abgebaut. Sozialstaatliche Leistung soll nicht mehr der Sozialstaat machen, sondern eigentlich der Finanzmarkt. Private Vorsorge heißt ja nichts anderes, dass ich einem Finanzkonzern Geld gebe, der legt das auf dem Finanzmarkt an und das soll dann später meine Rente sein. Und da war die Finanzialisierung die Löhne gingen zwar runter, aber die Leute haben auch den Zugang zu billigen Krediten bekommen, haben sich Häuser gekauft, die im Wert gestiegen sind, weshalb sie sich stärker verschulden konnten, sozusagen ihr Haus als Bankautomat benutzen konnten und damit zum Beispiel Medizinkosten bezahlen konnten oder andere Kosten. Und in Deutschland hat man lange überlegt, gibt es denn eigentlich hier die Finanzialisierung? Als ich angefangen habe zu forschen, gab es Bücher von Forschern, die gesagt haben, es gibt keine Finanzialisierung in Deutschland, weil es keine hohe Eigentumsquote gibt. Das heißt, die meisten Leute in Deutschland besitzen nicht ihre Wohnung, sondern sie wohnen zur Miete und es gibt auch kaum eine Privatverschuldung. Also wo soll diese Finanzialisierung sein? Und ich habe mir den Immobilienmarkt angeschaut und mir ist halt aufgefallen, ja, es gibt keine hohe Privatverschuldung. Die Leute wohnen auch tatsächlich zur Miete. Was sich allerdings verändert hat, sind die Eigentümerstrukturen, wo sie zur Miete wohnen. Und diese Eigentümerstrukturen, die haben sich finanzialisiert. Das ist nicht mehr das öffentliche Wohnungsbauunternehmen, sondern das ist der Finanzkonzern.
Ja, ich glaube auch in Deutschland ist man vielleicht auch nicht ganz so weit wie in den USA. Ich meine, so ein Friedrich Merz, der wünscht sich ja immer, dass Deutschland irgendwie zur Anlegernation wird. Und die meisten Leute haben gar nicht die Kohle, um in irgendwelche Fonds zu investieren, oder?
Richtig. Der ursprüngliche Plan der Helmut Kohl-Regierung war eigentlich, dass man sich den USA auch in diesem Punkt annähert, dass man versucht, dass die Leute ihre privatisierte Wohnung kaufen. Und als der soziale Wohnungsbau privatisiert worden ist, hat man als den ersten Schritt versucht, dass die Leute, die da drin wohnen, ihre eigene Wohnung kaufen, so ganz dem neoliberalen Credo entsprechend. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil diese Leute keinen Kredit bekommen hat. Und dann war sozusagen der spezifisch deutsche Weg der Finanzialisierung war so eine Art Plan B, dass dann die großen Finanzkonzerne gekommen sind, wie zum Beispiel Private Equities, wie zum Beispiel Blackstone oder so. Das ist natürlich auch eine Chance für eine Linke, weil eine Finanzialisierung, die sozusagen wie in den USA funktioniert, wo die Leute tatsächlich ein Eigenheim besitzen und dadurch auch einen größeren Verschuldungskreditrahmen, die werden ja politisch und hegemonial viel eher in so eine Finanzialisierung eingebunden, auch im Sinne von Zustimmung für so vielleicht ein neoliberales Modell, als in Deutschland, wo die Leute ja nur die Nachteile der Finanzialisierung haben, indem sie nämlich höhere Mieten haben, schlechtere Qualität und gar keinen Vorteil haben. Und das ist natürlich eine gute, das ist ein politischer Widerspruch, in den eine linke Bewegung auch sehr gut reingehen kann.
Vielleicht können wir noch einmal es ein bisschen konkreter machen, Philipp, mit der vielleicht auch einem Beispiel von einem dieser großen Immobilienkonzerne, die im Zuge der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes hierzulande entstanden sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den größten in Deutschland, Vonovia. Oder in Berlin, glaube ich, der größte deutsche Wohnen, ne, und deutschlandweit auf Platz 2. Vielleicht kannst du mal erklären, wie die es zu so einer Größe geschafft haben und worauf ihr Geschäftsmodell basiert.
Ja, also es gibt bei der Finanzialisierung des Wohnraums so eine Art Arbeitsteilung und so eine Art Entwicklungsphase. In der ersten Phase kommen Private Equities und in der zweiten Phase kommen Wohnimmobilienaktiengesellschaften. Also jetzt zum Beispiel die Vonovia, die ist der größte deutsche Wohnaktienkonzern, ist ja auch im DAX. Und der größte in Berlin ist die Deutsche Wohnen, die sehr fokussiert ist von ihrem Portfolio auf Berlin und weniger auf andere Immobilien in Deutschland. Die hat ja über 70% ihrer Wohnungen in Berlin. Und deswegen hat man in Berlin viel zu tun mit der Deutschen Wohnen. Überall sonst in Deutschland hat man meistens, ist der größte Player vor Ort die Vonovia. Und die Vonovia wurde von der Deutschen Annington, das ist ein Private Equity, gegründet. Und später an der Börse verkauft, genauso die Deutsche Wohnen, die von der Deutschen Bank gegründet worden ist, 1998 sozusagen auch in so einer Private Equity Strategie und dann ein Jahr später 1999 an die Börse verkauft worden ist. Und um dieses Geschäftsmodell, wie zu sagen, noch ein bisschen zu befeuern, hat halt die rot-grüne Bundesregierung die Steuern erlassen für Private Equities. Es war schon ein Ziel, dass sozusagen der Wohnraum bewusst finanzialisiert wird. Das ist nicht irgendwie ein Unglück oder zufällig passiert. Das war schon ein politischer Wille. Und deswegen die rot-grüne Bundesregierung ist tatsächlich ist meiner Meinung nach die schlimmste Regierung in der BRD gewesen in Bezug auf Finanzmarktliberalisierung und Wohnmarktprivatisierung. Und in einem ersten Schritt kauft so ein Private Equity möglichst viele Immobilien. Dann werden sie die Mieten so stark wie möglich erhöhen, werden an Service- und Reparaturleistungen sparen und werden versuchen, die Beschäftigten rauszuhauen und eher durch externe Firmen Leistungen einzukaufen. Und dann später werden sie das Portfolio, also die Immobilien, entweder an einen börsennotierten Player verkaufen oder werden das Ganze selbst an der Börse platzieren und sozusagen über Aktien diese Immobilien verkaufen. Und so aus dieser Entwicklung sind halt sowohl die Vonovia wie die Deutsche Wohnen entstanden und eigentlich fast alle deutschen Wohnaktiengesellschaften haben halt diesen Private Equity Hintergrund.
Und wer investiert denn an der Börse in diese Konzerne, also jetzt in die Vonovia zum Beispiel oder die Deutsche Wohnen? Also jetzt könnte man sich ja jetzt auch irgendwie denken, dass da lauter Kleinanleger irgendwie für ihre Rente, wovon wir es schon hatten, irgendwie ihre Kohle anlegen so und dass dann quasi irgendwie Beschäftigte gegen Beschäftigte ausgespielt sind so, aber wie ist es denn?
Ja, also das ist so ein super Propagandabeispiel. Beispielsweise die alte Oma, die jetzt deutsche Wohnaktien hatte und jetzt um ihre Rente fürchtet. Das ist ein tolles Beispiel von Lobbyisten. Das hat aber mit der Realität wenig zu tun. Also zum einen, weil diese Unternehmen ja teilweise gerade mal nicht mal 10 Jahre alt sind und von daher jemand, der in seine Rente investiert hat, die Kleinanleger, die es da geben mag, die haben vor 40 Jahren andere Aktien gekauft, aber nicht diese. Und dann gibt es auch eine Studie, dass bei Wohn- und Aktiengesellschaften Privatanleger überhaupt keine Rolle spielen, sondern das sind Aktien für institutionelle Investoren wie zum Beispiel BlackRock. Ist ja jetzt auch durch Friedrich Merz häufiger in den Medien und BlackRock ist einfach der größte Vermögensverwalter der Welt und dem gehören solche Aktien und der schätzt daran natürlich an Wohnimmobilienaktiengesellschaften, die haben so, sind so relativ schwankungsarm, die werfen so eine relativ sichere Dividende raus. Und neben BlackRock sind es dann oft so Versicherungsgesellschaften, die solche Aktien kaufen. Das sind die sogenannten institutionellen Investoren.
An BlackRock habe ich auch gedacht, ne, aus New York, dieser Vermögensverwalter, der ja auch in sämtlichen DAX-Konzernen und dann eben auch in Vonovia und Deutsche Wohnen mit drin steckt. Was sind es denn noch für Vermögensverwalter oder Versicherungen?
Ja, also ich habe dazu mal so eine kleine Anekdote. Ich hatte mal eine Infoveranstaltung gegeben und dann hat mich jemand gefragt, ja, und wer steckt hinter Deutsche Wohnen und so weiter? Und dann habe ich gesagt, ja, vor allen Dingen BlackRock, einige Versicherungen, Staatsfonds. Na, wer steckt denn wirklich dahinter? Und ich meine, was meinst du mir? Wer steckt denn wirklich dahinter? Und er meinte, naja, du weißt schon, meine ich, ja, was weiß ich denn so? Und dann meinte er, ja, die Rothschilds, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, nein. Und dann, und das finde ich, das sollte man auch allen Leuten erzählen, die an so einen Quatsch glauben. Der Finanzmarkt, von außen wirkt das so unglaublich auch kompliziert. Da gibt es so viele Akteure. Ja, klar gibt es. Aber wenn wir uns wirklich mal anschauen, wer sind die wirklich relevanten Akteure auf dem Finanzmarkt? Dann sticht heraus, dass es 5 richtig große Player gibt auf dem Finanzmarkt, die in fast allem investiert sind und denen fast alles auch gehört. Also das ist zum einen BlackRock als der wirklich reichste Vermögensverwalter und Konzern der Welt. Die sind in jedem DAX-Unternehmen, in jedem MDAX-Unternehmen haben die Anteile. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch in den USA und weltweit so. Dann gibt es den Staatsfonds von Katar, den Staatsfonds von Saudi-Arabien, den Staatsfonds von Singapur und den norwegischen Staatsfonds. Das sind die 5 wirklich größten Player auf dem Finanzmarkt, die in sehr vielen Sachen investiert sind. Und da ist natürlich auch auffällig, dass es bis auf BlackRock sind es eigentlich fast nur staatliche Fonds. Also von daher auch, da beißt sich ja ein bisschen diese neoliberale Logik auch immer so, die Privatwirtschaft regelt alles. Und unterhalb davon, wenn man sich zum Beispiel Wohnaktiengesellschaften jetzt in Deutschland anschaut, dann sind so ungefähr 4% sind in dem Anteil von Versicherungen, 1% haben Banken. 1% haben Stiftungen, Vermögensverwaltungen und Investmentfonds, wie jetzt zum Beispiel BlackRock, haben ungefähr 17%. Die Staatsfonds machen 5% aus, Pensionsfonds so ungefähr 0,5%. Und der Rest sind Streubesitz. Also Streubesitz heißt einfach, dass sie unterhalb der Meldepflicht sind. Also wenn man ein paar Aktien kauft, dann wird man jetzt nicht gleich registriert. Aber deswegen darf man jetzt nicht gleich denken, dass es die Oma ist, die ihre Rente kauft, die diese Streubesitzaktien kaufen. Also das können auch Family Office sein, wie es so schön genannt wird. Das sind zum Beispiel Firmen, die jetzt so einen Rahmen von 10 bis 100 Millionen anlegen und bei denen auch schon mehrere Leute natürlich arbeiten, um solche Summen zu verwalten, die sind dann oft unterhalb der Meldeschwelle.
Ja klar, also dieses Argument irgendwie, das sind alles Kleinanleger, denen man dann irgendwie, wenn man dagegen opponiert, gegen die Praktiken dieser großen Immobilienkonzerne, denen man damit die Rente klaut, ist natürlich Quatsch. Aber ich hatte mal irgendwie gelesen von eben dem, und du hattest ihn auch schon erwähnt, diesen norwegischen Staatsfonds und dass da meines Wissens nach auch irgendwie Pensionen drinstecken oder so, ne?
Ja.
Und dass die auch in Berlin in eben den Wohnungsmarkt investieren, das ist ja schon irgendwie so eine abstruse Situation, ne? Dass da irgendwie Beschäftigte dann in einem anderen Land von den Mietsteigerungen in Berlin dann irgendwie abhängig sind, ne? Also ihre Pensionen, oder?
Ja, und da sieht man ja auch, wie Beschäftigte ausgespielt werden gegeneinander. Also in den USA ist es ja noch krasser. Also wenn eigentlich in den USA ja große Teile ihre Rentenversorgung ja privat machen und privat heißt immer über Aktien. Ich meine, wo soll das Geld denn sonst herkommen? So, es wird angelegt und das ist auch etwas, was so neoliberale Politiker wie der Merz eben nicht sagen. So, ja, wenn sie sagen, wir müssen die Rente privatisieren, so als ob die Wirtschaft so zaubern könnte. Das ist auf einmal da. Das wird natürlich im Aktienmarkt angelegt und es muss auch erwirtschaftet werden. Ja. Und das ist natürlich dann ganz absurd, wenn dann Beschäftigte einerseits ihr Geld anlegen bei einem Versicherungskonzern, die ja auch sehr, sehr große Player sind auf dem Finanzmarkt. Die legen dann das Geld an in Aktien. Und sind dann auf einmal plötzlich, vielleicht kaufen sie noch die Aktien von den Beschäftigten, die gerade in diesen Fonds investiert haben, der dann die Beschäftigten sagt, die verdienen zu viel, so wo sich die Leute dann anfangen auch plötzlich gegenseitig selbst auszubeuten und auszuspielen. Und da kommt so eine komische Logik rein, die dann natürlich die Leute auch, wenn man solche sozialen Sicherungssysteme abbaut und viel zu sehr sich auf sowas wie Finanzmarkt verlässt, dass man dann auch eine größere Hegemonie für den Finanzmarkt schafft. Deswegen möchte ja BlackRock und Friedrich Merz unbedingt, dass die sozialen Sicherungssysteme privatisiert werden, weil dann plötzlich es so wirkt, als ob Beschäftigte und BlackRock die gleichen Interessen haben, wie zum Beispiel eine niedrigere Unternehmenssteuer, eine niedrigere Steuer auf Aktien- und Dividendengewinne, weil dann es so erscheint, dass dann ich ja auch mehr für meine Rente hätte, so. Und dann wird gar nicht mehr gesehen, dass dieses Geld ja erwirtschaftet wird auf anderen Wegen und dass sozusagen das gar nicht die eigenen Interessen sind der Beschäftigten. Und hier wird dann versucht, von sowas wie dem Finanzkapital eine Hegemonie eigentlich aufzubauen gegen die Beschäftigten. Und deswegen muss man unbedingt gegen solche Schritte den Sozialstaat an den Punkten verteidigen und sagen, gewisse Leistungen müssen unbedingt in gemeinwohlorientierter Hand sein, wie zum Beispiel die Rente, wie zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, aber auch Wohnen muss unbedingt in der Hand von gemeinwohlorientierten Unternehmen sein und nicht in der Hand von Aktiengesellschaften.
Ja, aber diese Erzählungen, die tragen zum Teil Früchte, erlebe ich so in meinem Umfeld, ne? Also wo sich die Leute jetzt, wo sie so an der Schwelle zu 30 kratzen oder wie ich dann irgendwie drüber hinaus sind, wo sie sich irgendwie Gedanken machen, was ist denn mal irgendwie, wenn ich so und so alt bin, ne?
Ja.
Stichwort Rente. So, und dann wird drüber nachgedacht, wo kann ich denn mein Geld jetzt? Ich muss doch jetzt auch mal an die Börse gehen und da funktionieren diese Erzählungen ja offensichtlich so. Und wenn ich dann irgendwie den Leuten sage, hey, hört lieber meinen Podcast und lasst uns den rotbunten Morgen organisieren, so, ach du Träumer. Das wirst du wahrscheinlich auch erleben hier und da, ne?
Ja, total. Aber ich würde es auch gar nicht so als moralische Frage machen, sondern sollen die Leute ja ihr Geld an die Börse bringen, von mir aus. Aber die Sache ist ja die, es wird sich für die Leute, um zum Beispiel seine Rente vom Aktienmarkt haben zu können, da müssen die Leute sich mal ausrechnen, wie viel Geld sie da eigentlich haben müssten. Also ich meine, weiß nicht, also wenn man jetzt sagen würde, 5% Dividende, also da muss man schon höhere Summe von mehreren 100.000 Euro in Aktien besitzen, dass man da irgendwann mal davon reden kann, dass man da sowas wie eine Rente von bekommt, von der man irgendwie halbwegs leben kann. Und das, glaube ich, werden die wenigsten Beschäftigten Studenten schaffen, dass sie dann so ein am Ende des Lebens mit 65 ihr Aktiendepot mit 1 Million haben, um sehr gut zu leben. Das, glaube ich, ist dann eher so eine Illusion, weil da einfach vieles unterschätzt wird. Schwankungen werden unterschätzt beim Finanzmarkt, dass im eigenen Leben was schief gehen kann. Also was ist denn, wenn ich nicht mit bis 65 arbeiten kann, sondern vorher gesundheitliche Dinge dazwischen funken. Man trägt ja auch das eigene Risiko, und das ist ja auch das Gute bei einem funktionierenden Sozialstaat. Das Risiko wird ja auch geteilt. Und beispielsweise die Riester-Rente. Die Riester-Rente ist für die allermeisten Leute ein Minusgeschäft. Das war ja sozusagen der Versuch des deutschen Staates, die Leute in den Finanzmarkt zu integrieren. Und da merkt man auch bei so einem Neoliberalismus, es ist gar nicht die Abwesenheit des Staates, sondern es sind staatliche Ziele. Und die Riester-Rente ist für die allermeisten Leute ein Minusgeschäft. Es gibt aber einen Profiteur, der auf jeden Fall gewinnt, und das ist die Finanzindustrie. Also sowas wie Allianz und solche Versicherungskonzerne, die bekommen da schön viel Geld, aber für die Leute, die dort anlegen, lohnt es sich gar nicht. Und ich meine, wenn jetzt irgendjemand in deinem Bekanntenkreis, ich weiß ja nicht, über welche Rentensummen die Leute verfügen, aber in der Regel sind es wahrscheinlich eher so kleinere Tausenderbeträge.
Ja, ja, das sind eher so 5.000 Euro, die man sich mal irgendwie abgespart hat. So
ja, das ist ganz nett, aber das ist halt kein Vermögensaufbau.
Da lacht also, jetzt der Friedrich Merz so.
Ja, also ich meine, nice to have so vielleicht für die Leute, aber das ersetzt ja überhaupt nicht sowas wie ein staatliches Rentensystem. Ja, ja. Und wie soll zum Beispiel eine Erzieherin bei dem Gehalt so viel zurücklegen, dass sie davon später ihre Rente bestreitet? Das würde für die allermeisten Leute in Deutschland einfach Armut bedeuten.
Nee, du Philipp, ich bin ja auch 100% pro Sozialstaat und staatliche Rente so, und wollte nur ein Beispiel dafür geben, wie solche Erzählungen, die ja auch diese Player und auch diese großen Immobilienkonzerne und die Vermögensverwalter, die darin investiert sind, die ja auch im öffentlichen Diskurs platzieren, wie die zum Teil auch ihre, und die auch natürlich Parteien und bestimmte PolitikerInnen platzieren, wie die natürlich auch ihre Wirkung haben, ne?
Definitiv, und es schafft ja auch politische Hegemonie, weil es ist ja so, wenn die staatliche Rente wirklich gesenkt wird, in dem Fall müssen die Leute ja tatsächlich was zurücklegen und müssen sozusagen in den Aktienmarkt investieren, um später in der Rente was zu haben. Und wenn man dann sagen würde, okay, wir erhöhen die Steuern auf Aktiengewinne und so weiter, dann werden diese Leute das erstmal als Nachteil empfinden.
Genau. Ja.
Und dadurch schafft die Finanzindustrie natürlich auch sowas wie die politische Hegemonie. Und es ist natürlich ganz klar verständlich, und es ist ja auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, macht's nicht. Also wenn die Rente halt wirklich gekürzt wird, die Leute haben ja gar keine andere Wahl, es zu investieren. Die Leute sollten nur den einen Gedanken mitnehmen, immer dabei, auch selbst wenn sie sowas investieren. Denkt daran, es ist nicht so gut wie ein staatliches Vorsorgesystem, und das solltet ihr bei eurer Wahlentscheidung auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Also auf jeden Fall eine linke Partei wählen und nicht die FDP.
Ich wollte gerade sagen, in klassenkämpferischer marxistischer Terminologie, know your enemy, ja, also wisst, wer der Klassenfeind ist und welcher Klasse ihr gehört, so, ne?
Genau. Dann könnt ihr auch gerne das Geld der Versicherung schenken, aber ihr müsst eure Interessen kennen.
Ja. Philipp, danke für den kleinen Exkurs. Aber lass uns nochmal über die Strategien dieser Immobilienkonzerne sprechen. Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Ja. Was sind denn die Folgen der Finanzialisierung für die MieterInnen? Jetzt vor allem in Ballungszentren, ne? Und was sind die Profitstrategien dieser Unternehmen? Und es geht ja Hand in Hand, ne? Deren Strategien, weil die haben ja gewisse Renditeerwartungen und die Aktionäre wollen irgendwie Dividende sehen, ne? Also irgendwo muss der Profit herkommen. Wie funktioniert das und was sind die Folgen für MieterInnen?
Ja, eine Strategie ist auf jeden Fall, bei den Reparaturkosten zu sparen. Das sind schon mal Kostenersparnisse. Für die Leute ist es natürlich ein Problem, wenn die kaputten Fenster nicht schnell genug repariert werden. Dann lassen sich Mieterhöhungen nur über Modernisierungen begründen. Das heißt, man wird versuchen, möglichst viel zu modernisieren, um die Miete zu erhöhen. Modernisierung hört sich ja so positiv an. Es sagt ja auch immer die CDU, jetzt haben wir Investitionsstau in Berlin durch den Mietendeckel. Niemand mehr wird mehr modernisieren. Aber diese Modernisierungsmaßnahmen, die finden hier nur statt, um die Mieten zu erhöhen. Also da habe ich ein gutes Beispiel in Gropiusstadt. Da wurde in 2 Jahren zum 3. Mal die Außenfassade eines Hochhauses modernisiert. Der Effekt ist natürlich null an zugewonnener Lebensqualität. Die Miete kann aber jedes Mal erhöht werden. Und in Gropiusstadt habe ich mal einen Vortrag gemacht und da haben mir die Mietenden erzählt, da gab es dann nach so einer Modernisierungsmaßnahme wieder mal eine Ankündigung von 200 Euro. Da wohnen viele alte Leute, die jetzt nicht mehr so wie vielleicht junge Leute, ja, alles klar, ich organisiere mich, mache eine politische Kampagne, ich schalte Anwälte, Anwältinnen an, ich gehe zur Mieterinitiative. Nein, da sind auch manche Leute gerade aufgrund auch des Alters überfordert und sehen auch da vielleicht gar nicht solidarische Hilfsangebote jetzt erstmal, sondern die sehen diese 200 Euro und denken, fuck, ich muss diese 200 Euro bezahlen, ich schaffe es aber nicht. Und dort hat sich tatsächlich ein altes Ehepaar gemeinsam aus dem Balkon gestürzt. Okay, das möchte ich mal sagen als extremstes Beispiel, was für Folgen das haben kann. Aber oft sind die Folgen einfach, dass die Leute höhere Mieten zahlen müssen oder sich die Mieten im schlimmsten Fall gar nicht mehr leisten können und an den Stadtrand gedrängt werden oder aus der Stadt sogar verdrängt werden. Dann eine andere Geschäftsstrategie ist auch sozusagen das Hartz-IV-Geschäftsmodell. Also man könnte ja immer denken, so wenn man gerade diese Sachen hört mit Gentrifizierung, dass die ja besonders, sagen wir mal, schicke Immobilien besitzen oder so. Aber das ist oft gar nicht ja der Fall. Das ist ja auch der ehemalige soziale Wohnungsbau. Und zum Beispiel versucht man dann zusammenhängende Cluster zu kaufen, dass man sagt, wenn wir ein Cluster haben, dann erhöhen wir die Miete, dann erhöhen wir den Mietspiegel. Und wenn wir den Mietspiegel erhöhen, dann steigt die Hartz-IV-Bemessungsgrundlage und dann können wir wiederum höhere Mieten verlangen. Und die Hartz-IV-Empfänger, die kommen sozusagen bezahlt über den Staat. Und dadurch ergibt sich dann für Finanzinvestoren eine staatlich garantierte Profitsteigerung. Und das ist natürlich absolut absurd, dass der Staat Wohnungen privatisiert, weil er sagt, oh, der soziale Wohnungsbau, der kostet uns so viel. Und am Ende steigen die Kosten für den Staat eigentlich dadurch, dass über die Hartz-IV-Bemessungsgrundlage, dass die ganze Zeit steigt.
Habe ich ja noch nie gehört, das ist ja der Wahnsinn. Ich stelle mir gerade irgendwie so vor, wie in so einem Film, wie so ein Lakai in so einem Konzern im mittleren Management, so ein Anzugträger, der sich das irgendwie ausdenkt, weil irgendwie überlegt wird, wie können wir noch mehr Profit irgendwie aus dieser Stadt pressen? Und dann wird er irgendwie mit Sekt und Champagner dafür gefeiert, dass er auf so eine geniale Idee kam, sich vom Staat doch irgendwie über das Hartz-IV-System subventionieren zu lassen.
Genau, da merkt man auch, dieser Neoliberalismus, der funktioniert gar nicht ohne den Staat. Und das sind oft auch Profitstrategien, die ja staatliche Logiken schon von Anfang an mit eingeplant haben. Also auch, dass jetzt zum Beispiel bei Corona sind die Wohn- und Bienenaktiengesellschaften ja Gewinner. Die haben garantierte Mieteinnahmen. Das ist klar, wer arbeitslos wird, da zahlt in der Regel jetzt der Staat die Miete und kommen gar nicht in Versuchung, dass sie sagen, naja, es ist Corona, viele Leute können nicht zahlen, wir senken die Miete. Das passiert gar nicht, sondern es ist so ein staatlich garantiertes Gewinnverhältnis, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass der Staat sozusagen das verwaltet, sondern die Finanzindustrie und die Finanzindustrie auch die Gewinne einheimst. Und dann hat es auch noch im Service hat es nochmal Folgen für die Mietenden, dass zum Beispiel gesagt wird, vor Ort der Ansprechperson, nee, wir machen ein Callcenter, wir machen nur ein bundesweites Callcenter, sowas wird gemacht, dann wird versucht, jede Leistung ums Wohnen zu Geld zu machen, zu sagen, okay, die Leute haben Auto, es gibt unten einen Parkplatz vor dem Hochhaus, da verlangen wir jetzt eine Parkplatzgebühr. Sowas wird zum Beispiel gemacht. Oder es werden, natürlich darf ich jetzt nicht sagen, hier werden systematisch falsche Nebenkostenrechnungen gemacht. Das würde ja sofort eine Unterlassungsklage dieser Konzerne geben.
Ich glaube, die hören den Podcast nicht.
Mal schauen.
Mal schauen.
Wenn Finanzkonzerne, die eigentlich ja wissen sollten, wie man eine professionelle Buchhaltung macht, andauernd überall im ganzen Bundesgebiet ständig überzogene Nebenkostenrechnungen kommen, die total undurchsichtig ist. Da ist es ja kein Wunder, dass dann viele Mietinitiativen vermuten, das Ganze hat System. Das kann jetzt jeder interpretieren, wie er möchte. Und der andere Punkt, der weniger thematisiert wird, der mir aber auch sehr wichtig ist, ist, was heißt das eigentlich für die Beschäftigten?
Also da meinst du jetzt die Beschäftigten dieser Konzerne, ja, also Vonovia und Deutsche Wohnen, oder?
Richtig. Da ist ja nicht jeder Manager. Da gibt es ja auch den Hausmeister und den Dämpner und so weiter. Mhm. Und in der Wohnungsbranche war früher in Anführungsstrichen die Welt in Ordnung. Da gab es fast eine 100%ige Tarifvertragsabdeckung. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Also zum Beispiel bei so einem Konzern wie Vonovia haben weniger als 15% der Angestellten einen Tarifvertrag. Das sind große Summen. Das kann sein, dass die Leute das Gleiche machen wie ihre Kollegen, aber 1.000 Euro im Monat dafür weniger verdienen. Mhm. Und da gehören der Hausmeisterdienst dazu, der Schlüsseldienst, der Gärtnerdienst und so weiter. Also um Haus zu verwalten, das hat ja relativ viel. Und was eigentlich sehr auffällig ist bei diesen Wohnimmobilien-Aktiengesellschaften, dass sie eigentlich alle so eine Abwesenheit haben von Arbeitnehmervertretung. Und auch sehr krass aktiv gegen Gewerkschaften vorgehen. Die Deutsche Wohnen hat versucht, viele Leistungen outzusourcen in andere Firmen. Die Vonovia als wirklich größter Player auf dem Wohnimmobilienaktienmarkt, die haben ja weit über 500.000 Wohnungen. Die, finde ich, sind von ihren Geschäftsstrategien auch oft sowas ein bisschen wie die Avantgarde dieser Branche, weil sie Geschäftsstrategien vorgeben. Die sind oft schon so einen Schritt weiter, weil sie Geschäftsstrategien machen können aufgrund ihrer Größe, die die Konkurrenz noch nicht machen kann. Und die machen zum Beispiel jetzt nicht mehr das Outsourcing-Modell, sondern das Insourcing-Modell. Das okay. Insourcing-Modell heißt sozusagen, okay, wir haben zum Beispiel den Hausmeisterdienst, den haben wir ausgesourced, jetzt sourcen wir den wieder in. Das heißt, das ist jetzt sozusagen, wir bauen einen eigenen Hausmeisterdienst auf, aber ohne Tarifvertrag, was im Extremfall heißen kann, dass die Leute 1.000 Euro weniger im Monat verdienen.
Als Tochterfirma oder jetzt irgendwie dann schon innerhalb des Gesamtkonzerns, oder?
Innerhalb des Gesamtkonzerns, sozusagen als Tochterfirma des voll integrierten Gesamtkonzerns, aber wirklich als 100% gehört der Vonovia. Ja, ja. Das hat für die auch den Vorteil, nicht nur, dass sie da den Tarifvertrag umgehen und Tarifflucht begehen, das hat auch den Vorteil, dass sie Steuern sparen, weil sie müssen ja beim Outsourcing Mehrwertsteuer zahlen. Wenn es eine andere Firma ist, dann müssen sie diese Mehrwertsteuer zahlen. Mhm. Wenn das im Betrieb ist sozusagen und sie selbst die Leistung machen, dann entsteht ja gar nicht der Kreislauf, bei dem irgendwie Mehrwertsteuer anfallen kann. Das heißt, es ist auch ein Steuersparmodell. Und Verdi hat eine Kampagne gemacht bei Vonovia, eine Organizing-Kampagne, hat versucht, dort Strukturen aufzubauen und ist eigentlich gescheitert. Mhm. Aufgrund des starken Drucks von Vonovia, man hat dort Gewerkschaftsmitgliedern, also die sich neu organisiert haben bei Verdi, denen hat man gesagt, okay, wir wissen hier ganz genau, wer bei Verdi ist. Ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr wirklich jetzt irgendwie verlegt worden werden will. Also wenn die Leute zum Beispiel in Berlin gewohnt haben, dass man gesagt hat, Dresden ist ja auch schön. Oder dass man gesagt hat, naja, nicht jeder hat auf Dauer hier einen Arbeitsplatz. Also man hat den Leuten ganz offen mit Kündigungen gedroht, Versetzungen, Kündigungen. Verdi hat mal eine Kundgebung organisiert auf dem Betriebsgelände von Vonovia. Und da hat Vonovia dann den Werkschutz angerufen und die Gewerkschaftssekretärin von Verdi einfach runtergeschmissen.
Es läuft nicht anders als in der Kohlegrube mit RWE, ne? So. Irgendwie am Ende kommen dann so die Goons, ja, die Muskelbepackten.
Ja, also wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass ein DAX-Konzern einfach so die Gewerkschaftsvertretung rausschmeißt. Was ist denn hier mit betrieblicher Demokratie und so weiter? Also es ist eigentlich ein Skandal. Hm. Und also, dass da auch die Politik schweigt. Klar, die Politik ist natürlich, wir sind jetzt nicht naiv, mehr auf der Seite der Kapitalseite als auf der Seite der Beschäftigten. Aber es ist doch ein Skandal, wie hier gegen Beschäftigteninteressen vorgegangen wird. Und das muss man bedenken, dass hier nicht nur die Mietenden leiden unter diesen Strategien, sondern auch die Beschäftigten.
Ja, und richtig abgefuckt bist du dann, wenn du irgendwie beschäftigt bist bei einem dieser Konzerne und noch Mieter bist bei einem dieser Konzerne. Also beides in einem, so der whole package.
Ja, und das kommt wahrscheinlich öfters vor, als man denkt. Und die versuchen auch alles, um die Selbstorganisierung dieser Leute zu untergraben. Also beispielsweise Vonovia. Dann hast du es bestimmt schon mal in der Stadt gesehen. Das sind ja diese Autos, auf denen Vonovia steht, diese Handwerksautos.
Total, überall.
Genau, überall. Und das passiert nämlich folgendermaßen. Die Handwerker, die kennen sich oft untereinander gar nicht. Die fahren nach Hause mit ihren Autos. Dort stehen dann auch die Autos über Nacht. Dann kommt ein anderer Dienst und befüllt sozusagen die Werkzeugkisten. Okay, guckt, wo sind die Schrauben leer, wo muss noch dies und das rein. Das passiert aber über Nacht, das heißt, die sehen sich gar nicht.
Boah, das ist so Taylorismus auf Humankapitalebene, so irgendwie.
Ja.
So die Separierung von so Arbeitsprozessen auf Humanebene.
Und es ist aber total effektiv gegen Gewerkschaftsinteressen, weil dadurch Beschäftigte gar nicht auf einmal ihre Kollegen, Kolleginnen kennen. Die kennen nicht mal die Kollegen, Kolleginnen, die nachts ihr Auto aufmachen und das befüllen. Und die fahren ja auch nicht zu dem Fuhrpark oder so mit dem Auto oder so und sehen da in der Mittagspause die Kollegen, Kolleginnen. Und dadurch entsteht auch bei der Vonovia so eine Vereinzelung der Beschäftigten. Und das ist auch so ein Riesenproblem für Gewerkschaften wie Verdi. Mhm. Und hier hört es immer noch nicht auf mit den Profitstrategien. Also es gibt noch viel mehr Profitstrategien. Also beispielsweise Steuersparen. Da haben die auch mehrere verschiedene Strategien. Zum Beispiel haben einige Wohnmobilaktiengesellschaften ihren Sitz in Luxemburg. Das ist nämlich sozusagen erlaubt durch EU-Richtlinien. Du hast deinen Sitz in Luxemburg, bist aber an der Frankfurter Börse und damit im deutschen Kapitalmarkt gelistet. Die deutsche Börse hat hier auch ihre eigenen Regeln liberalisiert. Das war nicht früher nicht möglich. Und da nutzen dann das Kapital beide Vorteile. Steuervorteile in Luxemburg und den großen Kapitalmarkt. Weil der luxemburgische Kapitalmarkt, der ist nicht so groß. Da ist es nicht so attraktiv, an der luxemburgischen Börse ja registriert zu sein. Das ist auch ein weiterer Vorteil, um Steuern zu sparen. Dann haben so Finanzkonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia, das sind Aktiengesellschaften, die haben ganz, ganz andere Finanzinstrumente, um sich zu verschulden, als jetzt, sag ich mal, der durchschnittliche Wohnimmobilienspekulant. Der durchschnittliche Wohnimmobilienspekulant, der hat kein Rating einer internationalen Ratingagentur, der kann keine Wandelanleihen ausgeben, der kann keine Anleihen ausgeben oder Hybridanleihen. Das können solche Finanzkonzerne. Und deswegen sind diese Finanzkonzerne im Konkurrenzkampf diesen kleinen Spekulanten auch überlegen. Und deswegen gibt es auch eine unglaubliche Konzentration, dass diese Wohn- und Bienenaktiengesellschaften immer mehr Immobilien und Kapital sammeln. Und da gibt es auch schöne Stellen im Kapital bei Marx, wo er sagt sozusagen, dass das Finanzkapital Konzentrationsprozesse auch beschleunigt. Also das ist auch eine Theorie, die hat Rudolf Hilferding, das ist ein Austromarxist, der hat das Buch geschrieben, das Finanzkapital, auch nochmal aufgegriffen und zugespitzt, dass da auch immer sowas ein bisschen wie Monopoltendenzen tendenziell mitschwingen. Und dann hast du auch noch die Share Deals. Share Deals für die Leute, die es nicht wissen. Also normalerweise zahlt man ja eine Grunderwerbsteuer, wenn man ein Haus kauft. Aber wenn ich jetzt sage, das Haus, das ist eigentlich gar kein Haus, sondern das ist ein Unternehmen und ich kaufe dieses Unternehmen nur zu 95%, dann zahle ich diese Grunderwerbsteuer nicht, weil ich kaufe hier keine Immobilie, sondern ich kaufe Unternehmensanteile. Und die 5%, die da fehlen, die kaufe ich einfach noch nach ein paar Jahren ein. Dann gehört mir das zu 100%. Und dann habe ich diese Grunderwerbsteuer umgangen. Und da fehlen Berlin im Jahr über 500 Millionen. Wenn man das Geld hätte und könnte das in den sozialen Wohnungsbau stecken, also da könnte Berlin fast den sozialen Wohnungsbau nochmal um die Hälfte aufstocken. Solche Summen gehen da verloren. Und die gehen nicht nur Berlin verloren, die gehen ja allen Ländern verloren. Also sie gehen ja auch dem Land Hessen, Baden-Württemberg und so weiter verloren.
An dieser Stelle geht mal wieder mein Dank an alle Leute, die Dissens monatlich mit einem kleinen oder auch nicht so kleinen Betrag supporten. Wenn ihr das jetzt gerade hört, dann fühlt euch wirklich gedrückt. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Wenn du Dissens auch cool findest und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf Gewinne. Diese Woche verlost Dissens unter allen Fördermitgliedern das Buch von Philipp Metzger, Die Finanzialisierung der deutschen Ökonomie am Beispiel des Wohnungsmarktes. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, die gibt's natürlich in den Shownotes. Den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Soziologe und kritische Wohnungsmarktforscher Philipp Metzger. Du bist Wissenschaftler, ne, Philipp, und einer deiner oder dein Hauptarbeitsschwerpunkt ist eben die kritische Wohnungsmarktforschung. Mich hätte jetzt interessiert, wie sieht eigentlich dein Wohnalltag aus? Und jetzt sag bitte sowas wie, du bist Selbstvermieter. Das würde das alles hier schön dialektisch machen.
Ja, also ich wäre selbst Vermieter, wenn man mir das entsprechende Kleingeld geben würde. Da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Leider fehlt mir das Kleingeld. Ich habe auch keine Aktien. Auch dafür fehlt mir leider aktuell das Kleingeld. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Aber ich wohne tatsächlich zur Miete und habe die letzten 5-6 Jahre in Wien zur Miete gewohnt, bei einem mehr oder weniger windigen Vermieter. Weshalb ich auch Mitglied geworden bin bei der Mietervereinigung in Österreich, um eventuell natürlich auch dort meine eigenen Mietinteressen durchzusetzen gegen die kapitale Seite.
Du hast die letzten 6 Jahre in Wien gewohnt, jetzt nicht mehr oder wie ist das?
Ja, ich habe eine Fernbeziehung gehabt, habe sie immer noch. Und Wien-Berlin ist halt eine sehr, sehr weite Strecke für eine Fernbeziehung. Und deswegen hatten wir uns überlegt, das vielleicht transformieren in eher keine Fernbeziehung mehr. Deswegen habe ich die Chance ergriffen vor Corona, in Berlin zur Untermiete zu wohnen und probiere sozusagen mal Berlin aus und wohne jetzt sozusagen im Herzen der Bewegung.
Wollte gerade fragen, da wohnst du jetzt im Herzen der Bewegung und irgendwie wie so ein organischer intellektueller Chist jetzt mit dem Deutsche Wohnen-Kumpels rum, oder?
Naja, also dieser Begriff organischer intellektuell, ich finde, der ist halt immer so ein bisschen zu hoch gestochen, weil ich finde, das passt dann so vielleicht für so Berühmtheiten wie Gramsci oder Marx oder so. Also so würde ich mich tatsächlich...
Das hat der Raul, glaube ich, in diesem Podcast auch abgelehnt, sich so zu bezeichnen. Jetzt hatte ich die Hoffnung, du nimmst das für dich an, so als Grand Intellektueller, aber du bist auch zu bescheiden, das ehrlich.
Ja, auch so eitel bin ich nicht. Klar, ich kenne natürlich Leute auch von der Deutschen Wohnen eigenen Kampagne. Ich finde die super und versuche hier vor Ort, ich hatte ja mal eine Veranstaltung auch schon mal mit denen und versuche hier in Berlin natürlich das Wissen, was ich auch habe, irgendwie zur Verfügung zu stellen. Finde es aber auch total empirisch interessant, die Dinge hier so aus der Nähe zu beobachten und auch zu sehen, was hier vor Ort passiert. Und finde es tatsächlich auch als Wissenschaftler total interessant.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast eine ganze Weile in Wien gewohnt, gearbeitet und gelebt. In den Augen vieler Linker ist ja so mein Eindruck, ist das rote Wien ja ein wohnungspolitisches Mekka oder so ein Sehnsuchtsort. Man schaut da gerne hin. So, inwieweit ist das denn wirklich so? Ist das da irgendwie so cool mit dem Wohnen in Wien?
Also ich finde, also wenn man jetzt natürlich mit Wienerinnen Linken spricht, die haben natürlich auch eine Kritik am Gemeindebau in Wien. Das ist natürlich klar, dass man auch als dort vor Ort Linke dort eine Kritik hat. Beispielsweise in den letzten Jahren wurde dort auch nicht genug gebaut. Allerdings viel mehr immer noch als in Berlin oder Deutschland. Und deswegen ist, wenn man aus einer deutschen Perspektive nach Wien kommt, denkt man sich, wow, super. 70% der Stadt gehört Wien selbst. Und das ist natürlich toll. Und vor allen Dingen auch toll zu sehen, wie breit und hegemonial der Gemeindebau ist. Und das hat natürlich auch ein politisches Kräfteverhältnis, macht das was. Die SPÖ regiert seit immer in Wien. Und die sagt auch jedes Mal, ey, wenn ihr die FPÖ wählt, dann wird der soziale Wohnungsbau, wird der Gemeindebau privatisiert. Überlegt es euch gut. Das führt natürlich dazu, dass die Leute immer eigentlich die SPÖ wählen oder die Grünen. Und man dort eigentlich gar nicht irgendwie, das ist dort überhaupt, also die ÖVP, die sozusagen CDU in Österreich, die ist da gar kein politischer Faktor richtig in Wien. Also die haben da irgendwas zwischen 10, 20, jetzt vielleicht mal 20%, was für die schon wahnsinnig gut wäre, wenn sie das wirklich hinkriegen sollten bei den Wahlen. Aber es sind eher eine sehr, sehr kleine, unbedeutende Partei in Wien im Gegensatz zur Bundespolitik. Und dass der soziale Wohnungsbau, du findest den auch im ersten Bezirk, also direkt in der Innenstadt. Auch dort gibt es den Gemeindebau. Das heißt, du hast über die ganze Stadt eine Sozialdurchmischung. Und dann hast du auch den sozialen Wohnungsbau in Wien. Der ist ja etwas, wo man leben möchte. Der hat ja auch eine unglaublich hohe Lebensqualität. Der sieht gut aus. Der hat oft Natur noch drin, also so ein bisschen Grünfläche. Da sind, sagen wir mal, Kindergärten noch drin. Da ist oben bei manchen ist ja noch der Swimmingpool, die Sauna und der Hobbykeller, verschiedene Räume für die Freizeit. Das ist natürlich schon so, wenn man da das erste Mal sieht, wenn man aus Deutschland da hinkommt, ist man davon unglaublich faszinierend. Und dann steckt ja auch noch dieser Mythos dahinter, des Roten Wiens. Also der größte Gemeindebaukomplex in Wien heißt auch Karl-Marx-Hof. Mhm. Also ein Beton gegossenes Kräfteverhältnis und dann auch total faszinierend, die haben ja alle Gemeindebauten, erkennt man ja auch daran, nicht nur, dass vorne Gemeindebau drin steht, sondern dass ja auch noch so ein Fahnenmast dabei ist, wo dann am 1. Mai der Gemeindebau beflaggt wird. Früher war es noch die rote Fahne, heute ist es die rot-weiße Fahne, also von Wien. Und was auch total interessant ist beim Gemeindebau, also wenn ich jetzt mal ausholen darf zur Geschichte vom Gemeindebau.
Ganz kurz darfst du ausholen, ganz, ganz kurz.
Ja, der ist ja auch teilweise militärisch geschickt gebaut. Also an gewissen Brücken ist der Gemeindebau so gebaut, dass er manchmal aussieht wie so eine Burg und so ein Vordach, wo man noch so Geschütze aufstellen kann. Und das ist bewusst so gebaut worden, dass als der Bürgerkrieg in Österreich losgegangen ist, also als die Austrofaschisten haben sich ja an die Macht geputscht, hat die SPÖ in Wien zu den Waffen gegriffen und hat sozusagen bewaffneten Widerstand gegen die Faschisten geleistet und hat die Gemeindebauten sozusagen als Festung benutzt. Und gerade der Karl-Marx-Hof war da sehr, sehr wichtig, weil der an der Bahnschiene gelegen ist. Und wenn man da hatte man halt die ganzen MGs aufgestellt und dort mussten die Züge mit den Faschisten reinfahren. Und da hatte man natürlich ein gutes Schussfeld. Und da hat man dann tagelang um den Karl-Marx-Hof gekämpft und der wurde auch mit Granatwerfern und so weiter beschossen, bis halt die Arbeiter, Arbeiterinnen verloren haben in Wien, der Austrofaschismus eingezogen ist. Aber dieser Mythos wird bis heute aufgewärmt. Also selbst der neue Bürgermeister in Wien, dieses Jahr sind ja wieder Wien-Wahlen, der Ludwig, der hat letztens auf einer Kundgebung gesagt, die ÖVP hat, also ist die Nachfolgepartei der Austrofaschisten, die Konservativen, die haben uns damals den Karl-Marx-Hof zerschossen, das werden wir ihnen nie verzeihen. Also das hat bis heute noch eine Strahlkraft, aber natürlich sind die Zeiten des Roten Wiens leider vorbei. Aber was geblieben ist, ist so eine Form von so einer Identität des Gemeindebaus. Der wurde ja auch nicht privatisiert. Das wäre, glaube ich, so der Untergang der SPÖ, wenn die den jetzt anfangen würden, an internationale Finanzkonzerne den Gemeindebau verscherbeln. Ja. Also auch in Österreich gibt es Formen von Finanzialisierung, die zu kritisieren ist. Wenn auch diese Form sich nicht so schnell durchsetzen können wie in Deutschland, weil das halt institutionell viel, viel schwieriger ist, dort den Neoliberalismus so richtig zur Durchschlagskraft zu bringen. Das deutet ja auch schon an, dass nicht alles in Ordnung ist, aber es ist viel, viel besser als in Deutschland.
Und das Bild ganz schön in Beton gegossenen Sozialismus und Antifaschismus da in Wien. Ich denke, das spricht schon dafür, die Stadt mal zu besuchen. Ich war noch immer nicht dort und das ist ein bisschen peinlich, weil ich das im Podcast, glaube ich, schon mal gesagt habe mit einer Autorin und Wissenschaftlerin aus Wien. Aber ich muss das nachholen, jetzt in Corona natürlich auch nicht so einfach. Was sollte ich mir denn eigentlich unbedingt reinziehen, wenn ich nach Wien komme? Also irgendwie vielleicht kulturell. Nenn doch mal einen Tipp neben den Kaffeehäusern, die musst du jetzt nicht erwähnen.
Auf jeden Fall den Karl-Marx-Hof und dann eine Führung machen, das Rote Wien. Das ist so eine Führung, die kannst du buchen und da kommt man dann nochmal zu den wichtigen Schauplätzen des Roten Wiens. Da kann man nochmal verschiedene Formen des Gemeindebaus besichtigen, den Friedrich-Engels-Platz sehen. Okay. Dann kann man noch so andere Wohnexperimente am Stadtrand von Wien besuchen, wo man nochmal so Formen ausprobiert hat, die jetzt nicht der Gemeindebau sind, sondern andere Experimentierformen. Das wären alles so Orte, gerade diese Touren. Rote Wien gibt auch dazu so ein Stadtführerbuch. Das könnte man sich auch holen, wenn man keine Lust hat, eine Tour zu buchen. Das kann ich total empfehlen.
Und Philipp, wenn ich ordentlich irgendwie feiern will oder saufen will, was mache ich dann hin?
Das kommt drauf an, was du willst. Also wenn du jetzt so Techno magst oder so, dann vielleicht eher Flex oder so. Okay. Und wenn du mehr so auf Subkultur stehst, also für die Leute, die so gern ins SO36 gehen, für die wäre die Arena interessant. Ich glaube, immer noch besetzt. Das wäre so ein Riesengelände, was man sich mal anschauen sollte. Und dann natürlich das EKH als besetztes Haus, wo auch viele Konzerte und Partys stattfinden, wäre vielleicht auch noch eine gute Adresse. Und ja, ansonsten hat aber auch Wien ganz viele andere Sachen zu bieten. Ich finde auch, man sollte mal den Arbeiterstrand gesehen haben. wenn man da liegt, an der Donau badet, man hat das Gefühl, man ist im Urlaub, super. Und ja.
Sehr gut, da habe ich ja ein paar gute Optionen für politisches und kulturelles Programm und Party und dann auch noch in den Morgenstunden baden gehen. Sehr schön. Philipp, was mich noch kurz interessiert hätte, wie war das eigentlich mit deiner Politisierung? Wie bist du zur roten Socke geworden, die du bist?
Ja, das ist eine lustige Geschichte aus meiner Teenagerzeit. Also ich war in der Schule nicht ganz so gut im Thema Englisch und deswegen gab es die Idee, okay, hatte sich die Chance ergeben, eines Schüleraustausches in die USA nach Kentucky. Okay. Und das war in den 90ern und damals war so, ja, so diese Stimmung, das Ende der Geschichte, der Sozialismus hat verloren, der Kapitalismus ist das Beste aller möglichen Systeme, der Neoliberalismus war auf dem Siegeszug und so als 13, 14-Jähriger, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich damals war, hat man das auch geglaubt. Diese Sprüche von, ja, lieber ein bisschen weniger Geld verdienen, aber dafür haben alle Leute einen Arbeitsplatz und so ein Quatsch. Und da war immer die USA das leuchtende Beispiel, Deutschland so hohe Arbeitslosigkeit und in den USA fast kaum Arbeitslosigkeit. Es wurde immer so gepredigt von den ganzen deutschen Neoliberalen als das gelobte Land. Und als Teenager, der gerade irgendwie so anfängt, irgendwie die Tagesschau zu sehen, verinnerlicht man das im ersten Moment. Und dann bin ich in die USA gekommen und war eigentlich total schockiert von den politischen Verhältnissen in den USA. Also, dass man dieser Patriotismus, dass man so jeden Morgen aufsteht, erstmal die amerikanische Flagge grüßt, die Nationalhymne aufsagt. Dann die krasse Armut in den USA, die ich nicht gewohnt war aus Deutschland, dass man so nach Hause fährt mit dem Schulbus und sieht auf der einen Seite so krasse Häuser, ja, so Villen, wie man sie nicht in Deutschland sieht, und auf der anderen Seite siehst du so krassen Armut. Und ich hatte da Freunde in der Highschool kennengelernt und nach meinem Schüleraustausch haben die gesagt, willst du nicht hier Sommerferien bei uns verbringen? Und dann dachte ich, eigentlich super Sache, warum nicht? Und dann bin ich bei denen zu Hause eingezogen und da habe ich dann halt nochmal so Armut so richtig hautnah selbst erlebt, was es heißt eigentlich in den USA richtig arm zu sein. Also die haben in einem total kaputten Haus gelebt, in Kentucky auf dem Land, ohne Klimaanlage, mit einem Blechdach. Und wenn man Blechdach hat in Kentucky, es wird unglaublich heiß, also brauchst dir keinen Wecker stellen, du wirst eh morgens wach, kannst gar nicht da drin aushalten. Die hatten drei Jobs so, haben also die ganze Zeit gearbeitet, trotzdem kein Geld, irgendwie alles war irgendwie kaputt oder sonst irgendwie hat das Geld gefehlt. Der Vater wurde irgendwie krank, da habe ich gesagt, bleib doch zu Hause, bist total krank, geh zum Arzt. Und dann meinte ich, zu Hause bleiben, zum Arzt gehen, das kann ich mir nicht leisten. Und das war so für mich, als jemand, der aus Deutschland kommt, so unvorstellbar, wie krank zur Arbeit gehen, nicht das Geld haben für einen Arztbesuch, vielleicht nicht mal das Geld für Medikamente. Und da war es dann bei mir auch so, dass ich gedacht habe im Flugzeug, also eigentlich sollte man für jede Stunde Arbeit, sollte jeder gleich viel verdienen und wie heißt dieses System, wo man das so am ehesten kann. Und dann dachte ich, das ist eigentlich doch immer das, was die Leute mit Kommunismus meinen. Und dann habe ich mir als Teenager Bücher über Marxismus und so weiter geholt und habe mich da eingelesen und fand das super und war einfach total begeistert von so einer Idee, den Kapitalismus abzuschaffen und so eine sozialistisch-kommunistische Welt zu gründen. Das hat mich unglaublich fasziniert als Teenager. Und dieser Gedanke von Armut und was Armut mit dem Menschen macht, hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich halt auch mitgekriegt habe, also dass Armut nicht, es ist halt nicht nur eine finanzielle Geschichte. Also wenn du mit den Leuten redest, dass du denkst, okay, die haben einfach wenig Geld, weniger Sachen zu machen, sondern die schämen sich halt auch richtig krass. Und man dachte sich, was für was schämt ihr euch? Ihr habt 3 Jobs, ihr müsst euch für gar nichts schämen, aber die schämen sich so krass für ihre Armut. Also die sagen dir ja nicht am Anfang, dass sie arm sind. Das kommt so Stück für Stück dann raus und du merkst einfach, wie die Leute daran knabbern, auch so mit Selbstwürde und so. Und man denkt sich, das ist total absurd, was der Kapitalismus den Leuten für ein schlechtes Gewissen einredet.
Ja, und heute basieren deine wissenschaftlichen Analysen zum Wohnungsmarkt in Deutschland auf Karl Marx' Überlegungen zum Kapital. Sag uns ganz, ganz kurz, Philipp, wenn der Good Old Marx, der ja auch das Maskottchen dieses Podcasts hier ist, wenn der heute aufwachen würde in Deutschland, auf dem Wohnungsmarkt hier, wovon wäre er überrascht und wovon nicht? Ganz kurz.
Also ich glaube, überrascht wäre Marx, dass im 21. Jahrhundert wir immer noch mit dem Kapitalismus zu kämpfen haben und nicht vorher die Einsicht hatten, ihn schon abzuschaffen. Ansonsten glaube ich, würde Marx sich sehr bestätigt fühlen in seinen Theorien. Also auch wenn man den dritten Band des Kapitals liest, zu seinen Ausführungen des fiktiven Kapitals, also wo er sozusagen den Finanzmarkt beschreibt, das ist so ziemlich aktuell zu dem, was auf dem Finanzmarkt heute passiert. Auch diese Form, dass sich Kapital in unterschiedlicher Form verdoppeln und verdreifachen kann. Wenn man diese Stellen liest, dann denkt man immer an Derivate. Vom Prinzip her wusste Marx schon sehr genau, wie der Finanzmarkt funktioniert und alle, sag ich mal, neuen modischen Formen, wie man das, sowas wie Derivate und so, kannte Marx vom Prinzip her schon die Mechanismen dieses Finanzkapitals. Von daher wäre er gar nicht überrascht und auch diese Sachen, dass das Kapital sich durch den Finanzmarkt nochmal in konzentrierter Form zusammenzieht und Monopoltendenzen eher bestärkt, wusste Marx. Und Marx hat ja auch diesen schönen Satz, ein Kapitalist schlägt viele tot. Da würde Marx sagen, wenn er so den Börsenteil aufschlagen würde und sowas hören würde, die Vonovia versucht hier Deutsche Wohnen zu übernehmen, die ADO hat gerade die Adler AG übernommen, da würde sich Marx einfach bestätigt fühlen.
Das bringt mich jetzt zu einem Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, nämlich die Argumente der Immobilienkonzerne und der Immobilienlobby, ne, wenn es darum geht, irgendwie eine Politik im Interesse der MieterInnen zu machen. Da sind die natürlich auch schnell am Start. Und manchmal fällt es mir am Stammtisch dann auch gar nicht so einfach, da bestimmte Argumente zu entkräften, oder mir fällt dann vielleicht auch kein schlagkräftiger Konter ein. Deswegen bin ich natürlich gespannt, was du gleich sagst. Also ein so ein Argument ist ja zum Beispiel, ne, dass die Preise einfach steigen, ne, weil irgendwie in Ballungszentren die Nachfrage steigt. Das ist ja der Markt, ne? Also irgendwie die Leute wollen halt irgendwie in Städten leben, da ist das Leben so cool oder da ist halt irgendwie Arbeit und deswegen Angebot und Nachfrage steigt halt einfach der Preis, ne? Und noch dazu kommt ja irgendwie die Ansprüche der Menschen steigen, ne? Es gibt mehr Single-Haushalte und die Leute wollen irgendwie mehr Platz, so. Mhm. Und da weiß ich dann manchmal gar nicht, was ich irgendwie darauf sagen soll. Also ist da überhaupt nichts dran, Philipp? Oder lässt sich vielleicht sagen, wie groß der Einfluss dieser Faktoren ist auf die steigenden Mietpreise in unseren Städten und im Vergleich dann eben zu der Profitmaximierung dieser Wohnkonzerne und der Tricks und Machenschaft, über die du ja eben schon so viel gesprochen hast.
Naja, das zeigt ja auch, dass Profitinteressen gegen die Lebensinteressen von vielen Leuten stehen. Es ist ja total legitim zu sagen, dass man in einer Großstadt leben möchte und nicht mehr vielleicht auf dem langweiligen Dorf. Nichts gegen die Leute, die jetzt auf dem Dorf leben, aber es ist ja eine freie Entscheidung. Und es ist ja auch ein zusätzlicher Freiheitsgewinn, wenn man sagt, ja, man möchte als Single leben und man hat keine Lust auf zum Beispiel eine Kleinfamilie. Das ist doch ein total großer Freiheitsgewinn. Und dass dann sozusagen Kapitalinteressen dagegen stehen, das zeigt ja schon ein bisschen, dass der Kapitalismus ein bisschen, sag ich mal, einen Widerspruch gibt zwischen Kapitalinteressen und dem guten Leben. Das soll ja auch eher ein Argument gegen den Kapitalismus sein und nicht für ihn vielleicht. Und dann muss man ja sagen, ja gut, die Probleme waren doch in Deutschland schon viel schlimmer. Also nach dem Krieg, 21 Millionen Obdachlose, da hat doch auch niemand gesagt, ja gut, Angebot und Nachfrage, jetzt steigen halt die Mietpreise. sondern hat man innerhalb von 10 Jahren durch große Investitionen und durch ein sehr, sehr hartes Mietgesetz die Probleme gelöst. Also zu dem Mietendeckel, da beschwert sich ja jetzt die Immobilienbranche, es ist ja schon fast Sozialismus und so. Ja, die sollen sich mal anschauen, was Konrad Adenauer gemacht hat. Dagegen war der Mietendeckel nichts. Also damals hat man die Preise festgelegt. Man hat nicht einfach nur einen Deckel gemacht, man hat gleich die Mietpreise festgelegt. Leerstand war verboten. Dann hat man die Wohnung auch staatlich zugewiesen. Also es war nicht so eine Entscheidung, dass der Vermieter da entscheiden konnte, wer dort einzieht. Im Zweifelsfall konnte das der Staat, hatte der Staat das bestimmt, wer dort einzieht. Und dann hat man auch noch Millionen von Wohnungen gebaut innerhalb von kürzester Zeit. Und das zeigt doch, dass der Staat hier auch aktiv werden muss oder die Stadt. Und dass, wenn so viele Wohnungen fehlen, und in Deutschland fehlen ja ungefähr 2 Millionen Wohnungen in Ballungszentren, ja, dann müssen die gebaut werden. Also es wird auch niemand sagen, naja gut, es wollen halt mehr Kinder zur Schule, es gibt halt nicht genug Schulplätze. Naja, egal, muss ja nicht jeder zur Schule gehen. Also was ist denn das für eine Kapitulation vor Lebensinteressen? Also das deswegen, also ich würde sagen, dass der Staat diese Wohnlücke füllen muss. Und ich sehe hier überhaupt gar kein Problem, dass der Staat es nicht hinkriegen sollte. Also beziehungsweise er kriegt es aktuell überhaupt nicht hin, weil der politische Wille fehlt. Aber Deutschland ist eigentlich ein reiches Land und man hätte die finanziellen Mittel ohne Probleme, dass man sagen könnte, okay, wenn der Bund, der sich aus dem sozialen Wohnungsbau faktisch zurückgezogen hat und damit sind all die Probleme entstanden, über die wir heute reden, wenn der Bund sich wieder richtig im sozialen Wohnungsbau engagieren würde, dann könnte man diese Probleme auch lösen. Insofern, ich finde es gut und richtig, dass die Leute dort leben, wo sie leben wollen und das ist auch möglich und das hat dann die Politik zu gewährleisten und dass die Leute das auch können. Also dieses Angebot und Nachfrage ist ja offensichtlich ein ökonomisches Gesetz, in Anführungsstrichen Gesetz, was anscheinend dem guten Leben entgegensteht. Und da sollte man doch eher dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage zurückdrängen in einem, ja, Anführungsstrichen sozialistischen Interesse. Und ich höre oft die Argumente, naja, sollen wir nicht vielleicht statt die Wohnungen enteignen, lieber alles in den Neubau investieren. So Argumente höre ich zum Beispiel häufiger.
Das hört man auch echt super häufig, ja.
Genau, und da würde ich jetzt mal 2 Argumente stark machen für. Was würde passieren, wenn man die Wohnungen nicht enteignen würde? Und man würde dann neu bauen, wie die Leute es dann sagen. Angenommen, man würde das tun, dann würde man am Stadtrand ganz viele Wohnungen bauen. Dort würden dann die Leute aus der Innenstadt hingetrieben werden. Die Innenstädte, da fehlt die soziale Durchmischung. Und ich finde schon, dass Städte auch sozial durchmischt werden sollen. Also wir wollen ja auch hoffentlich keine reichen Ghettos haben. Und dann hätte man so Probleme wie in Frankreich mit den Pariser Vorstädten, dass man dann alle sozialen Probleme, die kommen dann in die entstehende deutsche Vorstädte. Und das kann es doch auch nicht sein. Denn dann kombiniert sich noch eine Wohnungsarmut mit einer Einkommensarmut und dann noch mit einer Herkunftsseparierung. Und das potenziert einfach nochmal soziale Ungerechtigkeiten. Das zweite Argument, sollten wir nicht dann das Geld lieber direkt in den Wohnungsbau investieren? Also die Leute verstehen das nicht. Es ist ein Geschäft, wenn ich enteigne. Es ist ja nicht so, dass der Staat einfach das Geld ausgibt und nichts dafür bekommt. Man bekommt Immobilien dazu. Man bekommt sozusagen sehr lukrative Immobilien. Das heißt, der Staat könnte aufgrund dessen, dass sich seine Vermögensseite verändert hat, auch sich stärker verschulden. Das heißt, er hätte vielleicht sogar viel mehr Geld für den Wohnungsneubau. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel Berechnungen, die ich zum Beispiel aus Berlin gibt es zum Beispiel solche Berechnungen, dass man, wenn man die Deutsche Wohnen enteignen würde und man würde die Miete senken, dann wäre das Ganze trotzdem ein Plusgeschäft. Man würde immer noch mehrere Millionen Gewinn machen, trotz der Mietsenkung, trotz den Enteignungskosten. Und diese Millionen, die könnte man ja in den Wohnungsneubau investieren. Deshalb, durch Enteignung könnte man noch mehr Wohnungen bauen. Deswegen wäre Enteignung ist nicht ein Gegenargument gegen Neubau, sondern es verstärkt den Neubau sogar noch.
Das waren jetzt schon ein paar gute Argumente pro Vergesellschaftung. Wobei die Vergesellschaftung ja tatsächlich nicht einfach eine Verstaatlichung sein kann, weil kommunale Betriebe und staatliche Behörden auch in der Vergangenheit durch die Neoliberalisierung zunehmend nach Profitstrategien operiert haben. So, ne? Also das muss irgendwie eine demokratische Vergesellschaftung sein. So, aber das sind ja auch Dinge, die zum Beispiel die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin zumindest nach meinem Kenntnisstand auch vorsieht.
Ja, also definitiv. Also jetzt zum Beispiel die Kampagne Deutsche Wohnen eignen möchte ja, dass diese Immobilien in eine Gesellschaft öffentlichen Rechtes übergehen und diese Gesellschaft in eine Rätestruktur verwaltet werden. Hm. Und das finde ich doch eine sehr gute Idee.
Mich hätte noch interessiert, Philipp, weil du das Thema Verdrängung angesprochen hast und das wird ja unter dem catchy Begriff Gentrifizierung oder sagt man eigentlich Gentrifizierung? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube Gentrifizierung, aber...
Naja, wie dem auch sei. Ja. Gentrifizierung.
Wie dem auch sei.
Welche Erkenntnisse lassen sich denn eigentlich aus deiner Betrachtung eben über das, was wir gesprochen haben, die Finanzialisierung, die Renditeorientierung dieser Immobilienkonzerne und die Profitmaximierungsstrategien, die sie haben, eigentlich zu dieser Debatte und über die Gründe eben von Gentrifizierung irgendwie gewinnen, ne, aus deinen Betrachtungen? Denn es scheint mir ja manchmal so, dass irgendwie dieser Prozess so als sowas Naturwüchsiges, so Apolitisches beschrieben wird, so, und schuld sind dann oft irgendwie so in der Debatte, also ist mein Eindruck irgendwie dann halt irgendwie die Hipster, die halt irgendwie in die Innenstädte kommen oder die WissensarbeiterInnen der digitalen Ökonomie und die da irgendwie Leute verdrängen, die irgendwie in den neuen Ökonomien irgendwie nicht so mithalten, ne? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das scheint mir doch so ein bisschen diesen Aspekt irgendwie dieser Finanzialisierung, den du ja so hervorragend beschreibst und hier auch beschrieben hast, so ein bisschen irgendwie zu verdrängen, so.
Ja, also ich würde auch sagen, diese Gentrifizierungstheorie, wie sie oft so diese linke Erzählung, da ist so ein heruntergekommenes Viertel, dann kommen Kreative, dann wird das aufgewertet und weil es dann so schick aussieht, kommen dann vermögendere Leute. Diese Theorie lässt sich nicht halten, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt. Erst kommt das Kapital und dann kommen vermögendere Strukturen.
Erst kommt der Investor, ne? Wie die goldenen Zitronen so schön sagen. Hier kommt der Investor, ne?
Genau, und es wird völlig die Wirkung von Kreativen überschätzt. So. Also, dass da alles irgendwie so hip sein muss und erst wenn der Latte Macchiato kommt, dann steigen die Mieten. Das ist einfach nicht so. Und das ist, mag sein, dass sowas vielleicht in einer Stadt funktioniert, wo es ein totales Überangebot gibt. Sagen wir mal in Detroit, dass man da eher leben möchte in dem Viertel, wo was irgendwie sicher ist und wo es den Latte Macchiato gibt und wo es nicht Kriminalitätsschwerpunkt Nummer eins ist. Okay, vielleicht in solchen Märkten mag das sein, aber in so einer Stadt wie Berlin auf keinen Fall, weil hier tatsächlich eine totale Nachfrageüberhang ist. Und es da gar nicht irgendwie den Latte Macchiato oder so braucht, sondern ja, wie du gesagt hast, erst kommt der Investor, erst kommt das Kapital und dann kommen die entsprechenden Eigentumsstrukturen. Also wenn da Luxuswohnungen gebaut werden, dann werden halt dort Luxuswohnungen verkauft. Aber auch durch meine Arbeit konnte ich ja zeigen, dass es gar nicht so ist, dass nur Vermögende für Spekulanten interessant sind, sondern dass alle Gesellschaftsschichten interessant sind für Spekulanten. Also weil das sieht man ja, also so das Luxussegment ist ja oft auch so ein Nischensegment. Und man sieht das an der Deutschen Wohnen, die ja zum Beispiel auch solche Geschäftsstrategien hat wie das Hartz-IV-Geschäftsmodell. Also selbst Hartz-IV-Empfänger sind ja äußerst interessant für solche Gesellschaften. Von daher kann ich diese Gentrifizierungstheorie so nicht so halten. Und ich glaube auch, dass das sich innerhalb des Forschungsfeldes geändert hat. Also ich war letztens auf einem Vortrag von Andrea Holm und da hat er eigentlich genau das Gleiche gesagt, dass es mittlerweile so ist, dass erst das Kapital kommt und dann kommen eventuelle Gentrifizierungsprozesse.
Ja, aber das scheint mir auch irgendwie so eine Erzählung zu sein, die nicht nur im Wissenschaftsdiskurs irgendwie erstmal verdrängt werden musste, sondern die sich auch noch irgendwie in öffentlichen Debatten und halt irgendwie da, wo ich solche Gespräche führe, da auch noch hartnäckig halten. Aber da ist deine Arbeit ist natürlich auch ein guter Anhaltspunkt, um dann die richtige Erzählung irgendwie zu platzieren.
Ja, weil es ja ist ja auch eine Theorie mittlerweile, die ja auch gerne von konservativen Seiten aufgegriffen wird. Also da zum Beispiel letztens hatte ich mal hart, also was ich eigentlich selten schaue, so hart, aber fair geguckt. Und da war ja die CDU, die so argumentiert hat, naja, die Leute sind doch selbst schuld an den Mietsteigerungen so. Also wenn sie da unbedingt in die hippen Viertel ziehen müssen und Latte Macchiato trinken müssen und so. Genau, die Leute sind selbst schuld. Und damit nimmt man eigentlich für so einen sozialen, gesellschaftlichen Prozess, auf einmal macht man die einzelnen Subjekte dafür verantwortlich, was eine totale Umkehrung ist, von Anführungsstrichen, wer schuld ist, weil Schuld ist die Liberalisierung des Finanz- und Immobilienmarktes in den 90ern, eingeleitet von Helmut Kohl, radikalisiert von Rot-Grün. Das ist verantwortlich für die Probleme auf dem Mietmarkt und nicht irgendwelche Künstler, Künstlerinnen, die ihr Latte Macchiato trinken. Also das ist auch eine völlige Unterkomplexität des Problems.
Auch wenn ich es natürlich gerne höre, wie mächtig ich bin, wenn ich irgendwie im Café sitze und meinen Latte Macchiato trinke und über das nächste Gespräch nachdenke, was ich hier im Podcast führe.
Hey, stell dir vor, du musst nur den Latte Macchiato weglassen und die Probleme auf dem Mietmarkt lösen sich.
Muss irgendwie mehr wie so ein richtiger, ordentlicher, männlicher Proletarier irgendwie Bier trinken oder so, ne? Und sofort ist alles gut.
Ja, mal schauen, klappt.
Ja, nee, wie es klappt, das erleben wir ja zum Beispiel in Berlin. Wir haben uns schon drüber unterhalten, über die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sehr spannend. Nämlich seit einiger Zeit nimmt natürlich die Debatte Fahrt auf, wie sich die Macht der Immobilienlobby und die Mietpreisexplosion eindämmen oder brechen lassen, ne? Wir haben den Berliner Mietendeckel, Deutsche Wohnen und Co. enteignen und auch so Dinge wie neue Wohngemeinnützigkeit oder Rekommunalisierung irgendwie von Wohnraum stehen im Raum. Ne? Was sind da aus deiner Sicht eigentlich die vielversprechendsten Ansätze und warum?
Also ich finde tatsächlich die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen ziemlich gut, weil ich finde, das ist schon der richtige Ansatz, diese Immobilien, die ja früher mal nicht dem Finanzkapital gehört haben, diesem wieder zu entziehen und einer gemeinwirtschaftlichen Form zu übergeben. Das finde ich einen richtigen Ansatz. Und ich finde es auch politisch total interessant, weil es hier diskursiv Räume öffnet. Also ich finde, dass seitdem ich irgendwie mich für Politik in der BRD interessiere, habe ich noch nie eine Debatte über Enteignung verfolgt. Und das setzt ja auch ganz klar gewisse Kapitalinteressen entgegen und auch diese Logik, naja, privat ist immer effizienter. Also was ich finde, was ganz stark in den 90ern gepredigt worden ist mit dem Sieg des Neoliberalismus, dass diese Erzählung jetzt gebrochen wird und gesagt wird, nein, der Kapitalismus ist unglaublich schlecht darin, wenn es darum geht, nämlich sowas wie Gebrauchsgüter zur Verfügung zu stellen, nämlich eine vernünftige Wohnung mit einer vernünftigen Qualität zu einem vielleicht super günstigen Preis. Darin ist der Kapitalismus unglaublich schlecht und das können gemeinwohlorientierte Formen viel besser organisieren, wie generell gemeinwohlorientierte Formen auch im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen des sozialen Lebens das viel, viel besser organisieren können. Womit ich jetzt nicht nur diesen Effizienzgedanken machen möchte, die können das besser organisieren, sondern ich finde nur jetzt in diesem diskursiven Feld, in dem man sich früher viel bewegt hat, wo immer gesagt wurde, gesellschaftlich, naja, also der Staat, der macht alles so falsch und kommunales Wohnungsbau, alles so falsch. Die Privatwirtschaft macht alles viel besser, bessere Qualität, besserer Preis, alles ist viel besser, dass diese Erzählung gebrochen wird. Und damit haben wir ja überhaupt erst die Möglichkeiten, andere Formen zu denken. Und da finde ich natürlich auch gut von der Deutschen Wohnen enteignen Kampagne, dass sie halt nicht nur diese staatliche Logik denkt, sondern sagt, okay, wir wollen das eigentlich überführen in so eine Form öffentlichen Rechts mit einer Rätestruktur. Das denkt ja auch nochmal ganz anders, wie könnten eigentlich Sachen verwaltet werden, nämlich zum Beispiel in einer rätedemokratischen Form. Ich finde auch gut, dass man diesen Mietendeckel gestartet hat. Und ich finde, dass sich da gute Formen ergeben und jetzt zukünftig zu Alternativen. Ich finde auch, wenn man sich in die deutsche Geschichte zurückschaut, sich dort noch viele andere Beispiele finden lassen, die man leicht umsetzen könnte, wenn der politische Wille da ist, nämlich ein noch viel schärferes Mietrecht, noch was Schärferes als die Mietpreisbremse und auch vor allen Dingen, dass der Bund wieder in den sozialen Wohnungsbau investiert. Und dann gibt's ja noch so, was man auch so ein bisschen hört, oft so, dass so die Genossenschaften ja auch so gelobt werden, weil es ist ja auch so ein bisschen, dass dann viele Linke sagen, naja, der Staat, da haben wir so ein bisschen Misstrauen, kann ich ja auch voll verstehen, habe ich auch, aber dass dann gesagt wird, die Genossenschaften oder so. Und ich finde, die Genossenschaften sind gar nicht unbedingt so ein gutes Beispiel, weil ich finde, die Genossenschaften sind so ein bisschen polemisch gesprochen, so eine Art Sozialismus für die Mittelschicht. Die Genossenschaften verlangen auch oft zu viel Miete von ihren Mietenden. Also sie könnten eigentlich auch die Miete senken. Die haben durch die EZB eine krasse Zinsersparnis, weil sie für ihre Kredite viel weniger Geld bezahlen müssen und geben das nicht weiter an die Mietenden. Die Genossenschaften haben eigentlich viel mehr Geld auf der hohen Kante und könnten eigentlich wirklich ihre Rücklage investieren in Neubau und tun es einfach nicht. Und dann sind Genossenschaften oft sehr separierend. Also ich sag mal so, als weißer deutscher Akademiker kommst du sehr viel leichter in der Genossenschaft, als wenn du es nicht bist. So. Und da ist so eine soziale Durchmischung gar nicht so stark in Genossenschaften. So. Und das soll, finde ich, das ist ja jetzt auch nicht so emanzipatorisch. Nichtsdestotrotz gibt es gerade auch in Berlin so kleinere Genossenschaften, die wirklich, finde ich, nach sehr guten Kriterien ihre Wohnungen vergeben und da auch wirklich fortschrittlich sind. Mhm. Aber wie man sozusagen den Wohnungsmarkt progressiv gestaltet, da gibt es tatsächlich, würde ich sagen, kann man sich durchaus unterschiedliche Modelle vorstellen, wie man das so machen könnte.
Ist wahrscheinlich ein Mix, ne? Am Ende irgendwie aus Kommunen, Genossenschaften, Mietsyndikat und sonstigen, ne?
Genau, also ich meine, das Mietsyndikat ist ja auch ein super Beispiel. Ist ja auch eine, glaube ich, GmbH und keine Genossenschaften, obwohl man es auch irgendwie ein bisschen als Genossenschaft fast sehen kann, so. Aber das Miethaus-Syndikat wäre ja wahrscheinlich von den finanziellen Kräften jetzt erstmal überfordert, alle Probleme auf dem Mietmarkt zu lösen. Mhm. Aber es ist eine super Ergänzung so. Und ich glaube auch, dass den Mix wäre genau das Richtige. Das ist ja auch ein Grund, weshalb man den Staat jetzt auch nicht ganz sozusagen rechts liegen lassen kann. Also, weil die Neoliberalen wissen schon sehr genau, was sie an dem Staat nämlich haben. Und dort sind einfach so dermaßen viele materielle Ressourcen, die man durch den Staat mobilisieren kann, dass man deswegen nicht den Staat irgendwie nicht beachten sollte bei einer Lösung der Probleme. Weil über den Staat hat man natürlich schon eine Möglichkeit, große Milliardenbeträge zu bewegen in den Wohnungsneubau. Mhm. Ich meine damit tatsächlich den Bund, der sich endlich wieder beteiligen muss, weil ein Land wie Berlin ist einfach finanziell auch überfordert, die alle Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen.
Ja, du hattest schon angesprochen, der Rückzug aus dem sozialen Wohnungsbau. Seit 1990 hat sich ja die Zahl der Sozialwohnungen mehr als halbiert, ne? Viele Menschen finden keinen bezahlbaren Wohnraum, gerade in Ballungsräumen. Und da muss natürlich gebaut werden, völlig klar. Mir scheint aber auch irgendwie, es muss verhindert werden, dass die Wohnungen wieder nach bestimmten Übergangsfristen wieder rausfallen aus dieser Sozialbindung, nenne ich es mal, oder? Weil das war ja irgendwie in der Vergangenheit der Fall.
Ja, also das ist ein total interessanter Punkt, weil die fallen ja tatsächlich da raus und so müsste man den sozialen Wohnungsbau natürlich immer wieder neu bauen und dann wird es trotzdem am Ende privat. Mhm. Also da gibt es gerade so viele liberale und neoliberale Ökonomen, die sagen, ja, das war doch so das Gute auch damals im sozialen Wohnungsbau, weil dadurch hatte man sozusagen auch private Profit- und Investoreninteressen mit berücksichtigt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, da hat man nicht sich die Privaten reingeholt. Einerseits stimmt das ein bisschen für den Fordismus, dass man da so eine Art Klassenkompromiss hatte zwischen Mietinteressen und Kapitalinteressen, dass sozusagen beide Seiten die Vorteile hatten. Aber andererseits finde ich, ist es auch wirklich nicht richtig, dass der Staat den sozialen Wohnungsbau fördert und dann am Ende eigentlich ja die Profite von Investoren mit investiert, also von privaten Investoren. Und ich finde, wenn private Investoren Wohnimmobilien haben wollen, dann sollen sie die doch bauen, aber nicht mit staatlichem Geld.
Philipp, mich hätte noch interessiert, wie mobilisieren wir denn in deinen Augen den politischen Willen für so eine neue Gemeinnützigkeit? Denn parteipolitische Mehrheiten, die sind lange nicht in Sicht. Und es gibt zwar in vielen Städten MieterInneninitiativen, wie jetzt zum Beispiel natürlich in Berlin. Und die machen natürlich eine super Arbeit. Aber bundesweit scheint mir irgendwie so ein bisschen, fehlt es vielleicht an einem schlagkräftigen Bündnis. Und das wird, glaube ich, so wie ich es wahrnehme, auch manchmal bemängelt, so was die MieterInnenbewegung angeht. Siehst du das auch so? Und wo, glaubst du, kriegen wir den politischen Willen her?
Ja, also ich würde erstmal die Situation versuchen, irgendwie zusammenzufassen oder zu analysieren, wie ich das Kräfteverhältnis einschätze. Mhm. Also man muss sich ja auch fragen, wir leben in der Demokratie. Wie konnte es überhaupt kommen, dass durch demokratische Wahlen die Finanzialisierung überhaupt so weit gekommen ist, wie sie gekommen ist? Obwohl ich ja jetzt sehr lange darüber geredet habe, dass es eigentlich nur Nachteile bringt. Also dass zum einen in der Demokratie nicht alle Akteure den gleichen Zugriff auf politische Macht haben, sondern dass im Kapitalismus Kapitalinteressen strategischen Vorteil haben. Und sagen wir mal, die Hegemonie des Finanzkapitals oder ihre Stärke in diesem Kräfteverhältnis hat mehrere Gründe. Die Unterschiedlichkeit des deutschen Immobilienmarktes, also man hat eine große Divergenz auf dem deutschen Immobilienmarkt. Man hat Ballungszentren, sagen wir mal Hamburg, München, Berlin, da hat man sehr gebündelt die sozialen Probleme, was es heißt, eine Finanzialisierung des Wohnungsmarktes. Man hat aber auch Gegenden, sagen wir mal Dörfer in Sachsen oder vielleicht in Nordrhein-Westfalen oder so. Dort hat man gar keine Probleme mit Finanzialisierung. Dort gibt es diese Akteure auch nicht. Die investieren ja nicht jenseits vom Ballungsraum, sondern da hat man eher Probleme mit Wegzug, mit teilweise fallenden Immobilienpreisen und so weiter. Und bei einem Bundestagswahlkampf ist natürlich eher Themen, die alle Leute in Deutschland tendenziell betreffen, sagen wir mal die Rente oder so, ist viel leichter dazu politisch auf Bundesebene einen Wahlkampf zu führen, als auf dem Bereich der Wohnungspolitik, wo halt die Leute in Deutschland sehr unterschiedlich von betroffen sind. Das ist ein Problem. Dann hat die Finanzindustrie sehr, sehr gute, und ich bin ja an dem Schnittpunkt Immobilienmarkt, Finanzindustrie, deswegen dabei bei diesen Prozessen sind ja nicht nur die Immobilienlobby, auf die sich ja viele konzentrieren, wenn sie sich solche Prozesse anschauen, sondern was sie nicht vergessen dürfen, ist die Lobbyorganisation der Finanzindustrie und die Private Equities, zum Beispiel der BVK-Lobbyverband oder früher die Initiative Standort Deutschland, die sind sehr, sehr gut verankert in der Bundespolitik. Also die Initiative Finanzstandort Deutschland, die hat im Finanzministerium ein eigenes Gesetz geschrieben, wo sie überall Steuern sparen könnten. Ich kann mich jetzt an kein Gesetz erinnern, wo irgendeine Mieterinitiative auf Bundesebene in irgendeinem Ministerium ein Gesetz geschrieben hat, was die Politik dann so absegnen wollte. Und das ist schon mal ein völlig anderer Zugang zu Machtressourcen. Das ist schon mal ein strategisches Ungleichgewicht, was in so einer politischen Auseinandersetzung schädlich ist. Aber wenn wir jetzt von der Bundesebene runtergehen, je lokaler wir werden und regionaler, desto stärker werden eigentlich Mietinitiativen. Beispielsweise, wenn man sich jetzt mal Berlin anschaut. Hier in gewissen Stadtteilen haben Mietinitiativen können so viel politische Druck aufbauen, dass sie eigentlich Lokalpolitiker so stark unter Druck setzen, dass da die Mietinitiativen wiederum im Vorteil sein können. Also in Dortmund beispielsweise hat eine Mieterinitiative mal gegen eine Modernisierung so viel Druck aufgebaut, dass im sozusagen Stadtparlament selbst die CDU gegen ihren Bezirksbürgermeister gestimmt hat, gegen die Modernisierungs- oder Nachverdichtungsmaßnahme von Vonovia. Und das zeigt, welche Kraft da aufgebaut werden kann. Aber natürlich ist die kommunale Ebene gegenüber der Bundesebene in einem strategischen Nachteil. Und Berlin ist insofern interessant, weil ja da mehrere Dinge zusammenkommen. Es ist einerseits eine Stadt, also ein Gebiet, wo Mietinitiativen stark werden können oder prinzipiell eher stärker sind als auf dem Land. Und dann hat aber Berlin, weil es noch Länderrecht hat, nochmal andere rechtliche Möglichkeiten. Und dadurch können natürlich auch die Interessen von Mieterinitiativen viel stärker auch rechtlich verankert werden. Beispielsweise der Mietendeckel, der ist ja nur möglich, weil Berlin auch Länderrecht hat und hier so ein starker Druck aufgebaut worden ist, dass ja die SPD ursprünglich so eine große Angst vor der Enteignungskampagne hat, dass man gesagt hat, wir führen diesen Mietendeckel ein, um diese Kampagne zu entschärfen. Und wenn man sich jetzt so ein Flächenland anschaut, sagen wir mal Bayern oder Hessen, dort ist es natürlich viel, viel schwieriger, so einen Druck aufzubauen, weil Städte wie München, Frankfurt und so weiter, die sind zwar, ja klar, da gibt es gute Initiativen, aber man hat dann auch zum Beispiel Mittelhessen, Nordhessen, wo die Probleme eben nicht so stark sind. Und dann ist es viel schwieriger, auf die Länderebene Druck auszuüben. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Konflikt, wenn man sich jetzt mal die politische Ebene anschaut, der nicht nur einfach Parteien durchzieht. Sagen wir mal, hier ist die Linkspartei, die eigentlich immer sehr mietfreundliche Vorschläge hat. Und auf der anderen Seite die CDU, die auf der Seite eher der Kapitalinteressen sind. Je regionaler das wird, desto unklarer wird es auch zum Beispiel. Der ehemalige hessische Finanzminister, der Schäfer, als er Vorsitzender geworden ist, der Länderfinanzministerkonferenz, hat bei seiner Antrittsrede gesagt, er wird gegen diese Share-Deals kämpfen. Und da geht es natürlich nicht nur um Kampf gegen Finanzialisierung, sondern auch darum, wer bezahlt eigentlich die Kosten der Finanzialisierung? Weil diese Share-Deals, diese Einnahmen gehen den Ländern verloren und ja nicht dem Bund. Also da geht es dann auch um solche Fragen. Und zu den Mietinitiativen, also ich denke, man muss sich bewusst werden über diese lokale Stärke. Das, glaube ich, sind die meisten ja auch. Ich finde es auch richtig, diese Kampagne Deutsche Wohnen eignen, die ja für eine Kampagne Wahnsinn, die schlägt ja bundesweite Wellen. Aber es braucht natürlich viel mehr solche Initiativen. Ich finde es immer auch schlecht, ehrlich gesagt, da als Wissenschaftler irgendwie Aktivisten, Aktivistinnen Ratschläge zu geben, weil ich finde, die können das oft viel besser und man sollte irgendwie bei seinem Gebiet bleiben. Aber natürlich müssen wir uns überlegen, wie kann man diesen Druck auf die Bundespolitik erhöhen? Natürlich wäre es total wünschenswert, wenn es eine bundesweite Enteignungskampagne gibt, eine Kampagne für einen bundesweiten Mietdeckel, eine Kampagne für bundesweit mehr Geld im sozialen Wohnungsbau, eine Kampagne dafür, dass man nicht die Privaten mehr reinholt oder dass diese Bindung nach 30 Jahren oder so aufhört. Oder vielleicht auch eine Kampagne dafür, dass man andere Formen hat jenseits des Staates, wie Wohnungen eigentlich in sozialen, gemeinwirtschaftlichen Zwecke entstehen und verwaltet werden. Klar, da kann man sich ganz viele schöne Ideen vorstellen als Wissenschaftler, aber das müssen ja, also Aktivisten haben ja auch in der Regel ein gutes Gespür über, wie können wir gewisse Dinge zusammendenken und zusammentun. Und ich sehe da eher meine Aufgabe, von der Seitenlinie ein bisschen mitzumischen, aktiv zu unterstützen. Aber ich möchte nicht jemand werden, der anderen jetzt Aktivisten, Aktivistinnen sagt, also das und das müsst ihr tun.
Nee, ich glaube, wir sind beide der Meinung, das können die schon sehr gut selbst. Und wir sind, glaube ich, auch beide der Meinung, dass nicht nur in Berlin tolle mietaktivistische Politik gemacht wird, sondern auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Das wollen wir auch gar nicht kleinreden. Ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, und das ist, glaube ich, nicht unbegründet, und das entnehme ich auch so ein bisschen dem, was du sagst, schaut gerade alles so ein bisschen mit großen Augen nach Berlin. Ne? Zum einen der Mietendeckel, wie wird das auch dann am Ende juristisch, die Auseinandersetzung, wie geht das aus? Ne? Und die Enteignungsinitiative, ne? Wie geht die aus? Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn das alles in unserem Sinne ausgeht und im Sinne der Mieterinnen und Mieter in diesem Lande, dass daraus sich nochmal eine bundesweite Dynamik entwickeln könnte, ja. Aber vielleicht überbewertet ist.
Ja, also das wäre auch meine Hoffnung. Also weil Hegemonie in so einem kantianischen Sinne meint ja immer eigentlich Konsens. Und dieser Konsens für eine Finanzialisierung, der ist ja definitiv nicht mehr in Berlin vorhanden. Mhm. Also einmal, dass natürlich eine linke, eher linke Regierung gewählt worden ist. Klar, auch viele Linke haben Kritik an der Regierung, aber trotzdem ist es ein Zeichen dafür, dass die Leute diese Probleme nicht mehr auf dem Mietmarkt tolerieren wollen und noch eine Kampagne weit links der Stadtregierung sozusagen initiiert haben, nämlich die Deutsche Wohnen enteignen Kampagne. Und das wird, und die vielleicht ja sogar auch das Volksbegehren gewinnt und damit ja auch ganz klar links von der Regierung steht. Da würde ich sagen, hat einfach die Finanzialisierung des Wohnraums, hat hier in Berlin keine Hegemonie. Deswegen schauen auch alle nach Berlin. Und natürlich könnte das ein bundesweites Startsignal bringen, weil allein schon dieser Mietendeckel, das wird ja jetzt sehr genau beobachtet, wie funktioniert der eigentlich? Da war ja die Horrorszenarios der Immobilienbranche, ja, jetzt werden alle Wohnungen, Mietwohnungen, Eigentumswohnungen umgewandelt, jetzt baut niemand mehr Wohnungen in Berlin, die Investoren ziehen sich alle zurück, alles hat nicht gestimmt so. Mhm. Wenn das Modell funktioniert, dann wird der Druck natürlich bundesweit steigen, dass auch andere Länder den einführen oder dass er bundesweit eingeführt wird. Und genauso diese Enteignungskampagne. Was ist, wenn diese Enteignungskampagne gewinnt, die Enteignung vollzogen wird, die Leute damit sehr zufrieden sind, die Stadt mehr Geld oder diese Form des öffentlichen Rechts positive Beiträge erwirtschaftet und mehr in den Neubau investiert und das Ganze gesehen wird als, wow, dadurch haben sich Dinge auf dem Wohnungsmarkt verbessert durch die Enteignung, das setzt ja automatisch andere Städte und Länder unter Druck, es ebenfalls zu machen, weil dann wäre ja Berlin das positive Beispiel. Und deswegen hoffe ich auch auf diese Signalwirkung von Berlin. Und ja, das Kräfteverhältnis in Berlin ist am allergünstigsten in dieser Stadt für Mietinteressen. Und deswegen ist es so wichtig, was hier passiert, auch wenn die Kämpfe in anderen Städten auch sehr, sehr wichtig sind und man die natürlich nicht vergessen sollte.
Ja, ich sitze hier in Konstanz, im kleinen, schnuckligen und auch ein bisschen konservativen Konstanz mit meinem Latte Macchiato am Bodensee und drück den Freundinnen und Freunden in Berlin die Daumen und auch der Initiative zur Enteignung. Philipp, nur zum Ausblick noch kurz. Stell dir mal vor, du wachst in 30 Jahren in etwa auf. Also noch ein bisschen Zeit, dass wir irgendwie das alles zurückdrehen können oder in eine progressive Richtung, ne, unser Wohnen. Wie wohnen wir dann? So, vielleicht einmal deine utopische Vorstellung oder die gute Vorstellung, das gute Leben, was das Wohnen angeht, und vielleicht auch einmal, wenn es nicht klappt, wie könnte die Dystopie aussehen?
Ja, also ich fange mal mit der Dystopie an, die ist sich immer leichter vorzustellen. die Dystopie wäre eigentlich, dass es nur noch ein Wohnungsaktienkonzern gibt, die zum Beispiel Vivanovia, der alle Wohnungen gehören, die keine Gewerkschaftsinteressen haben, die Beschäftigten noch weniger verdienen, die Mieten unglaublich teuer sind, die Leute vielleicht, weiß nicht, 70% ihres Einkommens für die Miete bezahlen müssen, die Innenstädte verwaiste Zonen sind, entweder des Konsums oder, wie es auch in London ja schon ist, in einigen Städten, dass da einfach schon niemand mehr wohnt, dass man einfach eine Zweitwohnung hat, aber da gar nicht drin wohnt, gewisse reiche Schichten, dass sozusagen in Berlin gewisse Innenstadtsviertel einfach völlig leer stehen, dort niemand auf der Straße ist und man in den Stadtteilen außerhalb am Stadtrand alle sozialen Probleme sich gesammelt haben, eigentlich kaum Geld zum Leben bleibt, weil man eigentlich die Miete bezahlen muss und man wohnt in einer verschimmelten, vergammelten Wohnung und hat da eigentlich auch keine Perspektive rauszukommen. Das wäre so die Dystopie.
Jesus, das war bildlich. Ich hab's vor Augen.
Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Genau, aber lass uns bitte mit guten Gefühlen und mit Hoffnung aus dem Podcast gehen, deswegen deine Utopie. Wenn du in 30 Jahren aufwachst, wie wohnen wir dann gut?
Ja, ich versuche mal, das Bilderverbot leicht zu umgehen. dass vielleicht eine gewisse Form des Aufbruchs auf dem Wohnungssektor entsteht, so vielleicht so ein ähnliches Gefühl, wie es früher mal im Roten Wien gewesen ist, dass die Leute, die in den Häusern wohnen, dass diesen Leuten ihre Häuser gehören und diese Leute entscheiden können, was dort passiert, wie es dort passieren soll, dass es eine Stadt ist, in der alle wohnen können, in der unterschiedlichste Wohnexperimente ihren Platz haben und in dem der Wohlstand im Bereich Wohnen steigen wird. Das heißt, dass es nicht einfach nur ein Betonklotz ist, sozialer Wohnungsbau, sondern durchaus, dass er schick aussieht, dass er einen Swimmingpool hat, Sauna hat, Freizeiträume, ja, und auch vielleicht Gemeinschaftsräume und eben sich den Bedürfnissen der Leute, die darin wohnen, anpasst. Und das könnte man natürlich auch noch zusammendenken mit, inwiefern auch der Neubau ökologisch sein könnte und auch so Forderungen von Fridays for Future auch noch aufgreifen könnte. Und dann sollte man immer auch in so einer Zukunftsutopie auch ganz viel unbeschrieben lassen, dass sich auch Dinge entwickeln können.
Philipp, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Gespräch.
Ja, cool. Bis dann. Ciao.
Das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Philipp Metzger. Er ist Soziologe und kritischer Wohnungsmarktforscher. Und an alle Leute, die nicht Fördermitglieder sind von Dissens, geht jetzt nochmal der Hinweis raus. Ihr könnt Dissens supporten und wenn ihr wollt, dass wir weiterhin gute Ideen senden für alle da draußen, dann macht doch mit. Dabei sein könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr, by the way, nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch diese Folge gibt's wieder was Schönes, und zwar das Buch von Philipp Metzger. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt, die findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcasts, Spotify oder einer der anderen vielen Podcast-Apps da draußen. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.